Jesus, in deinem Namen ist Kraft, in deinem Namen ist Hoffnung, in deinem Namen ist unsere Freude. Jesus Christus, du bist hier gegenwärtig. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du ein Gott bist, der gerne spricht, ein Gott, der gerne uns begegnet, uns berührt. Du bist unsere einzige Hoffnung. Von dir erwarten wir alles, Herr. Kraft, Ermutigung, Trost. Danke, Jesus, dass du zu uns sprichst. Wir wollen uns jetzt öffnen für dein Reden. Sprich du zu uns, Herr. Amen. 9. Juni 2014. In rund 1000 Metern Tiefe liegt in der Riesending-Schachthöhle in Bayern verletzt ein Höhlenforscher. Johann Westhauser klettert in eine sehr schwer zu erreichende Höhle, wird von einem Steinschlag getroffen, muss 2 Tage lang warten, bis Rettung von außen kommt und fast 2 Wochen, bis er das Tageslicht wieder sieht. 12 Tage lang leisten Höhlenretter Schwerstarbeit. Insgesamt 202 Höhlenretter sind da beteiligt. Und im Vorfeld der Rettungsaktion stellt sich die große Frage, ja, wer ist denn für so einen schwierigen Einsatz überhaupt geeignet? Die besten Höhlenretter Europas versammeln sich. Die Bedingungen sind enorm schwierig. Tagelang Dunkelheit unter der Erde, sehr kalt. Die Mission ist sehr schwierig. Am 12. Tag nimmt diese unglaubliche Rettung ein glückliches Ende. Der verunglückte Höhlenforscher wird ans Tageslicht gebracht. Eine unglaubliche Rettung. Voll Mitgefühl und Selbstlosigkeit steigen diese Menschen hinab, riskieren sehr viel, ihr Leben sogar, um diesen Mann zu retten. Die wissen die ganze Zeit, hey, die Situation ist auch für uns lebensgefährlich. Jederzeit kann wieder Steinschlag kommen. Haben sagen, hey, wir geben alles. Da ist einer, der stirbt ohne uns. Und später erinnern sie sich an den lang ersehnten und bewegenden Moment der Rettung und sagen, wir sind uns alle in den Armen gefallen und auch die Männer, alle haben nur noch geweint. Eine Geschichte, die bewegt. Ein Mann, der ohne Hilfe vom Außen dem Tod ausgeliefert wäre, wird durch die Selbstlosigkeit anderer Menschen gerettet. Solche Geschichten berühren mich jedes Mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht dabei. Die Selbstlosigkeit und das Mitgefühl von solchen Menschen inspirieren mich. Ein Mensch wird gerettet, der sonst gestorben wäre. Wir sind heute in der Predigtserie Identität, wer bin ich? Und heute kommen wir zum Thema Ich bin gerettet. Und in der Epheserbrief, wo wir zurzeit unterwegs sind, im Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, schreibt Paulus auch von einer Rettungsgeschichte. Epheser 2, 1 bis 10. Eine Rettungsgeschichte, die phänomenal ist. Eine Rettungsgeschichte, die uns als Protagonisten hat. Und hier schreibt Paulus, Epheser 2, 1 bis 10, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie allen anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich bin gerettet. Das ist unsere Identität, wenn wir in Christus sind, wenn wir Christus als unseren Retter haben. Und hier erklärt Paulus, was es bedeutet, gerettet zu sein. Hier wird das ganze Evangelium, die gute Botschaft von Jesus zusammengefasst. Und das brauchen wir nicht nur, um gerettet zu werden, sondern jeden Tag müssen wir immer und immer wieder hören, hey, was hat Jesus für uns getan? Aus dem Evangelium heraus können wir Kraft für jeden Tag holen. Um zu verstehen, wie reich beschenkt wir in Christus sind, wie genial, wie wunderbar diese neue Identität ist, müssen wir zuerst wissen, wer wir ohne Christus waren, wovon wir gerettet wurden. Und das zeigt uns Paulus hier, wovon wir gerettet wurden. Das Wort Rettung brauchen wir immer wieder in unserem Alltag. Zum Beispiel, wenn jemand mir irgendeinen Gefallen tut, dann sagen wir schnell, damit hast du meinen Tag gerettet. Oder wenn jemand etwas Dummes tut, dann sagen wir, hey, bist du noch zu retten? Oder ich bin unterwegs mit dem Velo und dann sehe ich dunkle Wolken am Himmel und ich fahre schneller, schneller und dann reicht es noch aus, trocken nach Hause zu kommen. Da sage ich, ach, gerettet. Aber meistens, wenn wir davon sprechen, dass jemand gerettet wurde, meinen wir zwei Sachen. Jemand ist in großer Gefahr und nicht in der Lage, sich selbst zu retten aus dieser schrecklichen Situation, und jemand anders kommt und rettet das Leben dieser Person. Im Fall von diesem Höllenforscher hat das Wort Rettung eine viel größere Dimension, viel dramatische Dimension. Es war lange nicht klar, ob man ihn überhaupt retten kann. Der lag dort in der Dunkelheit, verletzt, ein Schleudertrauma, bei 4 Grad, sehr kalt, und man wusste nicht, hey, schaffen wir das überhaupt, diese Person zu retten? Und nachdem er gerettet wurde, er kann sagen, er weiß, wovon er gerettet wurde. Ich kann mir vorstellen, er kann sich noch gut erinnern an die langen Stunden, 1000 Meter in der Tiefe. Er kann noch wissen, wie kalt es war und wie verzweifelt er war. Er kann sich gut erinnern, und ich bin überzeugt, er ist sowas von dankbar. Und er staunt über die unglaubliche Rettung und sagt, wow, ich bin gerettet. Weil er genau gewusst hat, hey, ich war dort in der tiefen Höhle, in der Dunkelheit, und ich hatte keine Hoffnung mehr. Und so ist es auch bei uns, wenn wir erkennen und richtig erfassen und verstehen, wovon uns Gott gerettet hat, dann ist unser Herz einfach erfüllt mit Dankbarkeit und Staunen. Sagen, ein Leben lang kann ich nicht vergessen, was du für mich getan hast. Du hast mich von dort gerettet. Wovon? Davon hast du mich gerettet. Deshalb ist es so wichtig, uns zu fragen, ja, worauf bezieht sich denn diese Aussage, ich bin gerettet? Wovon sind wir als Christen gerettet worden? Bevor wir unsere Identität in Christus verstehen und anerkennen, müssen wir wissen, wer waren wir ohne Christus? Und hier macht Paulus eine düstere Diagnose. Und hier sehen wir 3 Sachen, wovon wir gerettet wurden. Er sagt zuerst, ihr wart nämlich tot. Wir waren tot. Schon komisch, oder wie tot. Also, wir sehen so viele Menschen um uns herum, die sind sehr wohl am Leben und die sind fit, die machen Fitness und Joggen und Sport, die sind lebendiger denn je. Und die Bibel sagt, hey, wenn Menschen ohne Gott leben, sind sie tot. Biologisch zwar voll am Leben, aber geistlich tot. Denn die Bibel sagt, Gott ist die Quelle des Lebens. Und getrennt von Gott sind wir geistlich tot. Wir sind unempfänglich für Gott und das und sein Wort. Wahres Leben ist nur in der Beziehung zu Gott zu finden. Und die Trennung von Gott bedeutet Tod. Als die ersten Menschen sich gegen Gott aufgelehnt hatten, sagte Gott ihnen vorher, hey, ihr werdet sterben. Und was ist passiert? Ist der Adam sofort umgefallen? Nein. Die haben weitergelebt, oder? Aber die waren geistlich tot, unfähig, weiterhin mit Gott zu leben. Die waren getrennt von Gott. Zuerst kommt der geistliche Tod, unfähig, eine Beziehung zu Gott zu haben. Dann kommt auch schon noch der leibliche Tod als Folge davon. Und wenn ich geistlich tot bin und noch leiblich sterbe, dann erwartet mich der ewige Tod. Immer getrennt sein von Gott. Und Paulus schreibt hier, ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Sünde bedeutet Zielverfehlung, am Ziel vorbeizuleben. Unser ganzes Leben richtet sich in die falsche Richtung. Stell dir vor, du läufst jeden Tag in die gleiche Richtung, ohne zurück nach Hause zu kommen. Du läufst einfach, läufst, jeden Tag. Wie weit kommst du von zu Hause? Ziemlich weit weg, oder? Kilometer. Ein ganzes Leben nur in die gleiche Richtung. Und die Bibel sagt, genau so ist es, wenn wir ohne Gott leben. Hier ist Gott und wir drehen ihm den Rücken und entfernen uns immer mehr von Gott. Und dann sind wir getrennt von Gott. Wir sind geistlich tot. Und wir müssen nicht staunen. Und wenn wir noch weiter gehen, dann sind wir ewig getrennt von Gott. Und in diesem Bild von dieser tiefen Höhle zu bleiben, Gott sagt uns, hey, bleib bei mir. Und er gibt uns Sicherheit und sagt, hey, ihr müsst aufpassen. Er gibt uns auch gewisse Warnungen. Und was machen wir? Wir steigen in dieser tiefen Höhle hinab. Wir entfernen uns immer mehr von dem Ausgang. 1000 Meter in der Tiefe, es wird immer dunkler. Und irgendwann merken wir, ich kann selber nicht mehr lebendig herauskommen. Es geht nicht mehr. Das heißt, dass wir tot waren aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die unser Leben bestimmten. Was für eine Diagnose, was für ein Vorher. Er war tot. Und was für ein Nachher. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Nur im Lichte der schlechten Nachricht wird die gute Nachricht richtig gut. Nur wenn wir verstehen, wovon wir gerettet wurden, können wir den Retter so richtig schätzen und sagen, wow, du hast mich gerettet. Ich sage euch, der Höllenforscher hat diesem Rettungsteam alles zu verdanken. Der ist so begeistert, hey, ihr seid im Fall die Besten, dass ihr sowas geschafft habt. Wow, ich verdanke euch mein ganzes Leben. Und genauso ist es auch mit Gott, wenn wir verstehen, wovon wir gerettet wurden. Wir können nur noch staunen und ihm danken. Paulus malt hier unser Leben ohne Christus in den dunkelsten Farben. Euer Leben jenseits von Gott kann man kein Leben nennen. Ihr wart in Teufelsküche, im Vorhof zur Hölle. Es heißt hier noch drastischer, ihr wart versklavt, gefangen. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wisst ihr, wer dieser Geist ist? Wisst ihr, wie der heißt? Satan heißt er. Der Widersacher, der Teufel. Und wisst ihr, was er will? Er will, dass wir seine Existenz verneinen. Dass wir sagen, oh, es gibt keinen Teufel, keinen Satan. Das sind nur so alte Märchen, um die Leute abzuschrecken. Das will er, das ist seine Strategie. Und er lacht und sagt, die Leute glauben wirklich, dass ich nicht existiere. Ich kann jetzt meine Arbeit weiter tun. Und die Bibel sagt ja, wir waren versklavt. Er war unser Herrscher. Es gibt keinen Zwischenraum. Jenseits von Gott gibt es keinen neutralen Raum, wo ich sage, ja, ich kann ein bisschen, ich bin zwar nicht fromm, aber ich kann anständig sein, ich bin ein guter Mensch, ich versuche ein gutes Leben zu führen. Nein. Jenseits von Gott sind wir im Vorhof zur Höhle. Da hat er das Sagen, dann tun wir, was er will. Wir waren versklavt, sagt die Bibel. Entweder leben wir mit Gott oder sind wir unter der Herrschaft Satans. Luther hat uns darum einmal mit einem Reittier verglichen. Entweder Gott oder aber sein Widersacher reiten, besitzen, führen und leiten uns. Ein drittes gibt es nicht, sagte er. Das sind keine moralischen Kategorien, gut oder schlecht, sondern es geht um Besitzverhältnisse. Es geht darum, ob mein Leben bei Gott beheimatet ist oder ob ich mich ihm verweigert habe. Wir waren versklavt unter der Herrschaft Satans. Und wenn Paulus diese Worte schreibt, kommt er nicht einfach mit dem Zeigefinger und sagt, hey, im Fall, ihr seid ganz schlimm gewesen. Hey, in was für einem Zustand ihr euch befunden habt. Und zum Glück bin ich gekommen und habe euch Jesus beigebracht und ihr wurdet gerettet. Aber ihr seid einfach, dass ihr wisst, ihr seid wirklich schlimm gewesen. Nein. Wisst ihr, was Paulus sagt? Er sagt weiter, wir alle haben früher so gelebt, ich auch. Ich war auch ein hoffnungsloser Fall. Ich habe auch mich von meinen Begierden leiten lassen. Ich habe auch getan, was meine selbstsüchtigen Gedanken mich drängten. Ich gehörte auch dazu. Das war unsere alte Natur. Wir neigen alle dazu, Rebellen und Egoisten zu sein. Wir neigen alle dazu, so zu leben, uns von eigenen Begierden leiten zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte hörst. Ich höre sie überhaupt nicht gern. Vielleicht hörst du sie gern, aber ich höre sie nicht gern. Und vielleicht sagen wir schnell, ja, aber ja, komm, also so schlimm bin ich wirklich nicht gewesen. Ich habe mich mein ganzes Leben bemüht, ein anständiges Leben zu führen. Also so schlimme Sachen habe ich wirklich nie getan. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Paulus sagt hier ganz klar, auch wenn du so denkst, wir kommen alle daher. Da kommen wir alle her. So sieht unser Leben aus ohne Christus. So sieht uns Gott. Das ist die Diagnose, das ist der Ausgangspunkt. Wir waren also alle tot, versklavt und hinzu kommt noch etwas, verurteilt und unter dem Zorn Gottes. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Ein Begriff, den man heute kaum in den Mund nehmen möchte, dass Gott zornig sein kann. Dass es einen Zorn Gottes gibt, das wollen wir am liebsten ausblenden. Ja, Gott ist Liebe und Barmherzigkeit und Gnade und Güte. Aber dass Gott zornig ist, ja, wie passt das zusammen? Gottes Zorn meint nicht menschliche Rache, Jähzorn. Wenn hier von Gottes Zorn die Rede ist, dann meint das seine gerechte Feindschaft gegen das Böse, seine Weigerung, mit dem Bösen einen Kompromiss einzugehen und seine Entschlossenheit, es zu verurteilen. In der Bibel gibt es keinen Konflikt zwischen der Liebe und dem Zorn Gottes. Das eine ist sogar dem anderen zugeordnet. Denn Gottes Zorn hat damit zu tun, dass er alles verurteilt, was die Liebe zerstört. Wir können das sicher sehr gut nachempfinden, wenn ein großes Unrecht passiert. Zum Beispiel eine Missbrauchssituation. Da werden wir richtig zornig. Warum? Weil die Liebe zerstört wurde. Und nicht, weil wir die Menschen hassen, sondern weil die Liebe in Gefahr besteht. Und so ist es auch bei Gott in viel größeren Dimensionen. Er wird zornig, weil er merkt, hey, da wird die Liebe kaputt gemacht. Versteht ihr das? Wenn wir den Zorn Gottes ausblenden, dann verwässern wir seine Liebe. Das eine und das andere gibt es nicht. Er sieht das Böse, er sieht, welche Konsequenzen die Sünden haben, und das ist, dass sie letztendlich die Liebe zerstören. Und die Liebe zeigt sich gerade darin, dass er einfach nicht wegschaut, wenn Böses passiert, sondern er muss das verurteilen, um die Liebe zu schützen. Außerhalb von Christus ist der Mensch tot in seinen Sünden, versklavt und verurteilt. Wir können nichts daran ändern. Wir waren tot. Was sollen Toten auch noch tun? Das ist das Vorher. Und es ist unser Vorher, nicht das Vorher von irgendwelchen schlimmen Menschen da draußen. Unser Vorher. Hier finden wir die Antwort auf die Frage, warum haben wir denn die Rettung nötig? Wovon wurden wir denn gerettet? Vom Tod, von der Versklavung, von der Verurteilung. Wow, da war wirklich viel los da. Erst wenn wir die schlechte Nachricht richtig verstanden haben, wird die gute Nachricht richtig gut. Umso stärker, umso leuchtender malt Paulus das nachher, das, was Gott für uns getan hat. Er schreibt hier, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Unglaublich, was für gute Nachrichten. Gott selbst hat uns nicht in dem elenden Zustand gelassen. Gott ist ja nicht der, der Menschen am Ende in die Hölle verdammt, sondern er ist der Gott, der die Menschen aus der Hölle herausholt, rettet. Aus Tod macht er Lebende. Hier wird die Ostergeschichte als unsere Geschichte geschildert. Wir waren tot, aber er hat uns auferweckt. Wir waren in der Sünde, aber er hat uns gerettet. Vorher ohne Gott, jetzt mit Jesus, vorher Kinder des Zorns, jetzt Geliebte, vorher im Vorhof zur Hölle, jetzt haben wir sogar einen Platz in der himmlischen Welt bekommen. Unglaublich. Seht ihr, was für ein riesen Gegensatz zwischen der alten Identität und der neuen Identität. Und dazwischen steht Jesus Christus, unser Retter, der alles gegeben hat, um uns, unser Leben zu retten. In Christus sind wir gerettet, wir sind nach Hause gebracht, aus der Hölle befreit. Was für eine gute Nachricht. Und dann stellt sich die Frage, warum? Warum macht Gott so etwas? Hier heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Er hat uns so sehr geliebt. Gott ist ein Gott, der barmherzig ist, der uns liebt, obwohl wir das nicht verdient haben. Seine Barmherzigkeit, seine Liebe treibt ihn, seine Güte treibt ihn, uns zu retten, uns lebendig zu machen. Deshalb schreibt Paulus, Gott will uns beschenken. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Das ist Gott, liebe Leute. Er kommt zu uns hinab und sagt, ich will dich beschenken. Auch wenn du nichts verdient hast. Ich bin einfach ein Gott, der gerne schenkt. Ich gebe alles für dich. Ich will nicht, dass du verloren gehst. Ich will nicht, dass du unter meinem Zorn stehst. Ich will nicht, dass du verurteilt wirst. Ich will das nicht. Deshalb zeige ich dir meine Gnade. Ich gebe alles für dich. In Jesus Christus hat er sich selbst uns verschenkt. In diesem Bild von der tiefen Hölle. Jesus Christus ist in dieser tiefen, dunklen Hölle hinabgestiegen, hat sein Leben riskiert, sogar sein Leben für uns gegeben, damit wir das Tageslicht wiedersehen können. Und wisst ihr was? In dieser Geschichte, die war mit enormen Kosten verbunden. Millionenbeträge. Und da stellte sich die große Frage, wer wird das zahlen? Die große Rettungsaktion. Und wisst ihr was? Diesen Höllenforscher, dieser Johann, musste die Rettung, für diese Rettungsaktion nicht die Rechnung selber zahlen. Und so ist es auch bei uns. Gott hat alles gerettet. So teuer war das. Jesus hat alles gegeben, sein Leben sogar. Und wir müssen die Rechnung nicht selber zahlen. Gott hat alles schon bezahlt. Er hat alles schon getan. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Ich mache das für dich. Ich komme hinab, um dich zu retten. Unglaublich. Das ist Gnade. Liebe, die dich sucht, wenn du nichts hast, was du zurückgeben könntest. Liebe, die zu dir kommt, wenn an dir nichts zu finden ist, was liebenswert ist. Liebe, die nichts verlangt, sondern alles gibt. Der arme Kerl, der konnte keine menschlichen Leistungen erbringen. Der lag einfach auf seinem Rücken und wartete auf seine Rettung. Und so konnten wir auch nichts, aber wirklich nichts tun für unsere Rettung. Jesus ist mit seinem Rettungsteam gekommen und er hat uns gerettet. Und alles ist Ausdruck seiner Liebe und Güte. Das hat Jesus für uns getan. Wenn wir das wirklich verstehen, dann können wir nur staunen und sagen, wow, Jesus, du bist der beste Retter. Ich verdanke dir mein ganzes Leben. Ich bin dir so dankbar. Wohl keiner hat diesen Prinzip der Gnade interessanter beschrieben als Victor Hugo in seinem Roman Les Miserables. Kennt ihr die Geschichte Les Miserables? Immer wieder wird das verfilmt. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es sogar ein Musical. Herrlich, sehr schön. Und in diesem Roman, in dieser Geschichte, finden wir die Hauptfigur Jean Valjean. Er ist ein innerlich verhärteter Mann, ein ehemaliger Häftling. Und er wird freigelassen und er sucht eine Herberge und weil auf seiner Identitätskarte Häftling steht, der findet keine Herberge. Alle weisen ihn ab. Das war seine alte Identität. Jetzt war er halt frei, aber das war immer noch seine alte Identität. Und alle weisen ihn ab. Und dann kommt er zum Haus eines Bischofs und in seiner großen Freundlichkeit nimmt ihn der Bischof auf. Und wie reagierte Jean Valjean? Statt mit Dankbarkeit auf diese Freundlichkeit zu reagieren, was macht er in der Nacht? Er stiehlt das Silber vom Bischof und haut ab. Die Polizisten kommen, fangen ihn. Der sagt, hey, der Bischof hat mir das Silber geschenkt. Ja, ja, komm, wir gehen zurück zum Bischof, sehen wir, was er sagt. Und was sagt der Bischof? Er bestätigt nicht nur diese wahre Lügengeschichte, sondern sagt dem Jean Valjean, hey, ich habe dir doch gesagt, du sollst auch die silbernen Kerzenständer mitnehmen. Komm, nimm sie doch, ich schenke sie dir. Er schenkt ihm nicht nur die Freiheit, sondern auch die silbernen Kerzenständer. Und dieser Gnadenakt erschüttert Valjean bis ins Mark und er beschließt schließlich vor der Gnade zu kapitulieren. Sein Leben verändert sich radikal von der Wurzel her. Das ist Gnade. Diese Gnade hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Allein das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, vermag uns wirklich zu retten und unser Leben zu verändern. Jesus macht das möglich. Da sehen wir den fundamentalen Unterschied zwischen dem Evangelium und Religion. Alle Stifter der Religionen waren in erster Linie Lehrer. Die sagten, tu das und dann wirst du die Rettung finden. Nur Jesus war nicht in erster Linie Lehrer, obwohl er das auch war, sondern in erster Linie war er Retter. Er sagte, ich bin der Gott, der zu dir gekommen ist, um das zu tun, was du selber nie tun könntest. Das ist der große Unterschied. Die christliche Botschaft sagt, hey, du kannst gar nichts tun, um dich zu retten. Aber die gute Botschaft ist, es ist alles schon getan. Jesus hat alles für dich getan. Du bist durch sein Tun gerettet. Deshalb schreibt Paulus dreimal in diesem Abschnitt, durch Christus, mit Christus, in Christus seid ihr gerettet. Wow, ich bin gerettet. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Das heißt, wenn du diese Rettung noch nicht angenommen hast, wenn du dir nicht sicher bist, ja, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet, dann ist das Einzige, was von dir erwartet wird, dass du sagst, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Gott ist, der als Retter zu mir gekommen ist in dieser tiefen Hölle, um mich herauszuholen. Ich glaube daran, dass Jesus mich rettet. Ich gebe ihm mein Leben. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Und dann wirst du erleben, wie Gott dir eine neue Identität schenkt und auch du sagen kannst, ja, ich bin gerettet. Wenn du das noch nie getan hast, wenn du dir unsicher bist, dann lass heute der Tag sein, wo du sagst, ja, Jesus, ich komme zu dir. Ich will mich von dir retten lassen. Nachdem Paulus unsere Situation ohne Christus geschildert hat und nachdem er gezeigt, was Gott für uns alles getan hat, stellt sich die Frage, wozu? Wozu wurden wir denn gerettet? Was hat Gott als nächstes mit uns vor? In Vers 7 lesen wir, bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand gerettet wird, wenn ich gerettet werde, wird Gottes Gnade, Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit sichtbar. Und das führt dazu, dass noch mehr Menschen Gott ehren und sagen, Gott, du bist einfach der Hammer. Du bist der Größte, du bist der Stärkste, du bist unser Retter. Und Gott wird geehrt. Darum geht's, dass Gott durch noch mehr Menschen gerettet wird, dass noch mehr, dass die ganze Welt erkennt, wow, das ist Gott, ein gütiger Gott, ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott. Er will uns seinen Charakter zeigen, wie er ist. Und das führt dazu, dass wir Gott ehren und anbeten für immer. Und das Wissen, wovon uns Gott gerettet hat, wo wir dort waren, dieser Dunkelheit, bewegt uns auch dazu, zum Mitgefühl und Barmherzigkeit gegenüber all den Menschen, die immer noch dort unten sind. Ich sage euch, dieser Johann, dieser Höllenforscher, der wird der Erste sein, der nächstes Mal, wenn er hört, dass jemand dort unten verunglückt ist, der sagt, hey, ich bin auch dabei. Warum? Er hat die Barmherzigkeit erfahren, er hat verstanden, hey, wie es dort unten ist. Versteht ihr, wenn wir wirklich begreifen und erfassen, wie barmherzig Gott zu uns gewesen ist und immer noch ist, macht uns das zu Menschen, die selber barmherzig sind, gnädig und dorthin gehen und alles tun, um andere Menschen mit dieser Rettung in Verbindung zu bringen. Das Endziel unserer Rettung ist nicht einfach von der Hölle zu entkommen, nicht einfach, dass es uns besser geht, nein. Das Ziel der Rettung ist unsere Sendung in die Welt, zu suchen und zu retten, was verloren ist im Namen von Jesus. Damit Verlorene gerettet werden, damit Gott durch mehr Menschen verherrlicht wird. Deshalb schreibt Paulus in Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun das Vorbereitete auszuführen. Wozu wurden wir geschaffen und gerettet, damit wir zu guten Taten fähig sind, die Gott die Ehre geben. Als Werk des großen Meisters, Meisterwerke zu tun. Im Bild der Höllenretter gesprochen, Gott hat uns aus der tiefen Hölle gerettet, um uns in seinem Rettungsteam zu rufen und sagen, hey, ich will, dass du zu den 202 Höllenretter gehörst. Ich traue dir das zu. Du hast alles empfangen, was dich fähig macht, andere Menschen mit dieser Rettung in Verbindung zu bringen. Ich traue dir das wirklich zu. Wisst ihr, nicht alle 202 waren unten in der Hölle, aber alle waren beteiligt, damit dass diese Rettungsaktion gelungen ist. Und so hat Gott für jedes einzelne von uns eine Funktion in diesem Rettungsteam und sagt, hey, ich habe dich gerettet, um dich in meinem Rettungsteam dabei zu haben. Bist du dabei? Das Gute Vorbereitete auszuführen. Und all das Gute tun wir nicht, um Punkte für den Himmel zu sammeln und Gott zu beeindrucken, um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet wurden, aus Dankbarkeit sagen wir, ja, was ist das Gute, was du für mich vorbereitet hast, damit noch mehr Menschen gerettet werden. Das Empfangen von Gottes Erbarmen macht uns selber zu barmherzige und gütige Menschen, die für diese Welt enorm wichtig sind. Wenn wir immer wieder von Gott empfangen, wenn wir immer wieder erfahren, wie barmherzig Gott zu uns ist, macht uns das zu Menschen, die barmherzig sind, die enorm wertvoll sind für diese Welt. Dann haben wir dieser Welt enorm viel zu geben. Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Gnade. Die Menschen da draußen lechzen nach Gnade, nach Güte, nach Liebe. Und wenn wir von Gott empfangen, dann haben wir so viel, dass wir weitergeben können. Und dann ist die Welt glücklich. Dann machen wir einen Unterschied in dieser Welt. Wenn wir die Geschichte von Jean Valjean weiterverfolgen, es gibt eine zweite Hauptfigur in dieser Geschichte. Wisst ihr, wie dieser Mann hieß? Javert. Das war der Polizist. Das ganze Buch hindurch hat er nur eine Aufgabe, den Jean Valjean zu verfolgen. Und gegen Ende der Geschichte passiert etwas. Der fällt in den Händen von Jean Valjean. Und jetzt, was passiert? Anstatt ihn sterben zu lassen, rettet Jean Valjean sein Leben. Weil er selber gerettet wurde, weil er die Gnade erfahren hat, schenkt er Gnade und er kann weiterziehen. Barmherzigkeit und Güte haben sein Leben verändert und haben ihn zu einem barmherzigen Menschen gemacht. Das ist Gnade. So zeigt sich die Gnade von Gott in unserem Leben. Wenn wir wirklich gelernt haben zu schätzen, was es heißt, ey, ich bin gerettet, dann wird uns niemand mehr sagen müssen, hey, es war gut, wieder mal jemand einzuladen. Es wäre gut, alles zu tun, um Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Hey, diese Menschen sind verloren. Hey, was könntest du tun, damit sie gerettet werden? Nein, wenn wir verstanden haben, ich bin gerettet und wovon ich gerettet bin und wer der Retter ist, dann werden wir anfangen, alles zu tun, um Menschen zu retten, um Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Wir werden anfangen, über die Menschen zu weinen und zu leiden, wenn sie diese Rettungsbotschaft ablehnen. Wir werden wirklich empfinden, wie Jesus empfindet und merken, hey, es tut weh. Manchmal gehe ich einfach durch die Straße und ich kann es fast nicht mehr aushalten, wenn ich denke, hey, wenn die Leute heute sterben, die sind verloren. Auf sie wartet Gottes Zorn. Und ich werde richtig unruhig und ich denke, was können wir machen? Gott, wir brauchen deine Hilfe. Wenn wir wirklich verstanden haben, wovon Gott uns gerettet hat und wovon er auch die anderen Menschen retten will. Hey, es war so dunkel dort und so kalt und hoffnungslos. Das macht uns zu barmherzigen Menschen. Dann können wir nicht mehr einfach schweigen. Dann können wir nicht mehr einfach so in der Wärme liegen und sagen, ja, ja, ist halb so schlimm. Es geht um Leben und Tod. Wir sind Gottes Rettungsteam, das durch Mitgefühl und Selbstlosigkeit tief hinab in der 1000 tiefe Meter tiefe Höhle hinabsteigt, um möglichst viele herauszuretten. Gott traut uns dazu, er befähigt uns dazu. Und er hat keine größere Freude mitzuerleben, wie durch uns Menschen ans Tageslicht gebracht werden. Er freut sich riesig. Und es gibt nichts Größeres, das mitzuerleben. Verstehen wir jetzt, wie wichtig es ist, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Wir sind gerettet und als Gerettete sind wir wichtig für diese Welt. Als Gerettete haben wir den Auftrag, durch unseren guten Taten Gott die Ehre zu geben. Wie viele von euch können heute Morgen von ganzem Herzen bestätigen, ich bin gerettet? Hände hoch. Ich bin gerettet. Wer kann sagen, ich bin gerettet? Das ist etwas Wunderbares, wenn du sagen kannst, ich bin gerettet. Unglaublich. Und wenn du heute Morgen die Hand nicht gehoben hast, vielleicht warst du dir unsicher. Ich bin mir nicht so sicher, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet? Oder vielleicht sagst du, nein, ich bin wirklich nicht gerettet. Dann lass heute dein Tag werden, wo du sagst, ja, Jesus, ich will das festmachen. Ich lasse mich von dir retten. Ich gebe dir mein Leben. Und wenn du nicht weißt, wie geht das, wir wollen dir gerne anschließend am Gottesdienst hier vorne zeigen, wie das geht. Es geht um Leben und Tod. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Gott will dich heute retten. Als Gerettete sind wir sehr kostbar für diese Welt. Es gibt nichts kraftvoller in dieser Welt als Menschen, die die Barmherzigkeit von Gott und seine Güte erfahren haben und sie in den Alltag, in allen Lebensbereiche weiterbringen. Stell dir vor, die Barmherzigkeit von Gott bringe ich in meine Ehe. Wie gehe ich dann mit meiner Frau um? Ich sage euch ganz anders. Ich habe Gnade, Güte erfahren. Statt komisch zu reagieren, wenn sie was Falsches tut, dann zeige ich Gnade. Sage, ja, Gott hat mir auch so viel Gnade gezeigt und hat mich gerettet, also bin ich auch gnädig. Im Umgang mit meinen Kindern, mit dem Ehemann, mit dem Arbeitgeber, der so schwierig ist, oder in der Schule mit all diesen Lehrern, die so viel verlangen. Ich bin barmherzig. Ich zeige Gnade, weil ich selber Gnade erfahren habe. Das macht einen Unterschied. Das macht uns sowas von kraftvoll, das ist enorm wertvoll für diese Welt, wenn wir die Gnade und Barmherzigkeit von Gott in unserem Alltag mitnehmen. Solche Menschen braucht die Welt. Als Gerettetes sind wir Teil vom Rettungsteam Gottes mit dem Auftrag, Verlorene zu suchen und zu retten, damit mehr Menschen Gott die Ehre geben. Frage Gott, ja, wie kann ich heute und nächste Woche deine Barmherzigkeit, deine Gnade sichtbar machen? Ich bitte dich, zeig du mir das Gute, die guten Taten, die du für mich vorbereitet hast, damit Menschen deine Güte in mir sehen können. Zeig mir das bitte. Und wenn du spürst, hey, da ist nicht wirklich Barmherzigkeit da für die Menschen, die noch tief in der Höhle sind, bitte Gott, schenk mir diese Barmherzigkeit. Zeig mir neu, wie barmherzig du mir gegenüber gewesen bist. Erfüll du mein Herz mit deiner Barmherzigkeit und deiner Güte. Und nicht nur das. Wenn du mein Herz zerbrichst für das, was dein Herz zerbricht, dann gib mir auch die Möglichkeiten, Menschen mit deiner Rettung in Verbindung zu bringen. Dann lass zu, dass ich in meinem Leben, in meinem Umfeld erlebe, wie Menschen wirklich gerettet werden. Durch mich. Lass das geschehen, Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin einfach begeistert von diesem Jesus und von seiner Rettung. Ich will nichts anderes als dabei zu sein, wenn Menschen gerettet werden, damit sie mit Gott leben können. Gott ist ein rettender Gott. In Christus bin ich gerettet. Und als Gerettete bin ich von Gott gesandt, anderen zu zeigen, wo diese Rettung zu finden ist. Und das heißt in der Bibel, bei niemand anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderen Namen gegeben, durch den wir gerettet werden können, als durch den Namen von Jesus Christus. Wow, Jesus Christus. Lasst uns aufstehen und Gott danken für seine Rettung. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Rettung. Was du für uns getan hast, wir können nur staunen und wow, wir sind einfach überwältigt von dir, dass du, Jesus, hinabgekommen bist zu uns. Du hast alles für uns gegeben, du hast alles bezahlt. Jesus, verändere du unser Leben, verändere du unsere Herzen, schenk uns deine Sicht für diese verlorene Welt. Mach uns zu Menschen, die sagen, ja, ich will zu deinem Rettungsteam gehören. Ich bitte dich, lass uns erfahren, wie unsere Familien, wie unsere Geschwister, Ehepartner, Freunde, Kollegen, Arbeitskollegen, wie sie durch unseren Rettungsdienst, durch unseren Beitrag mit dir in Verbindung kommen und gerettet werden. Jesus, ich bitte dich, komm du in deiner Kraft und rette du Menschen. Wir brauchen dich. Wir verzweifeln, wenn wir daran denken, dass so viele Menschen gerettet werden und wir können nichts dazu tun. Wir bitten dich, Jesus, dass du dich noch einmal erbarmst über unser Umfeld, über diese Stadt, über unsere Familienangehörigen, alle, die dich noch nicht kennen, die noch verloren sind. Ich bitte dich, Jesus, brauch du uns. Und unser Ziel ist, dass wir und noch viel mehr Menschen dich ehren und preisen und sagen, es gibt keinen größeren Namen als dein Namen, Jesus Christus. Wir beten dich an, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Rettung. Amen.